ARD Sounds.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hamburg heute. Hier sprechen wir ja über Themen, die unsere Stadt heute beschäftigt haben. Ich bin Tanja Richter und wir haben hohen Besuch in der Stadt. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt ist da und der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, der kommt auch noch. Warum? Ja, die Innenministerinnen und Minister treffen sich im CCH. Ein wichtiges Thema dort ist die zivile Verteidigung. Das hat Hamburgs Innensenator Andi Grote gesagt.
Dazu gehört der Schutz der Bevölkerung, aber dazu gehört auch die Versorgung der Bevölkerung. Dazu gehört auch das Thema Unterstützung der Streitkräfte, Logistik. Dazu gehört aber auch die Aufrechterhaltung von Staats- und Regierungsfunktionen. Also wie bleiben wir noch handlungsfähig als Staat in einem Ernstfall?
Was das Treffen für uns bedeutet, also ob wir mit Einschränkungen rechnen müssen und mehr, besprechen wir gleich. Außerdem hat das Landgericht einen Mann verurteilt, der eine Pistole auf Polizisten gerichtet hat. Und in der Bürgerschaft, da hat die CDU die Grünen heftig angegriffen. Was da los war, auch dazu mehr in dieser Folge vom 17. Juni.
Der Tag, die Stadt, die Infos von NDR 90,3.
Deutschland noch sicherer machen, darum geht's ab heute Abend im CCH hier in Hamburg am Dammtor, denn dort treffen sich bis Freitag die Innenministerinnen und Minister von Bund und Bundesländern zu ihrer Frühjahrskonferenz. Und erstmals kommt auch der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius dazu. Für uns ist Jörn Strelapol mit dabei. Jörn, es steht ja eine ganze Menge auf der Agenda. Was sind denn die Hauptthemen und was ist da geplant?
Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wen man fragt. Die Bild-Zeitung berichtet heute zum Beispiel darüber, dass unter anderem gesprochen werden soll über das Thema Sozialbetrug und Kampf gegen Sozialbetrug. Das hätte ein Bundesland auf die Agenda gesetzt. Das Problem ist so ein bisschen, die Tagesordnung ist nicht öffentlich. Da muss man sich so ein bisschen drauf verlassen, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also die Senatoren und Minister und die Pressesprecher uns dann erzählen. Aber wir haben natürlich ein Vorgespräch gehabt mit Andi Grote, dem Hamburger Innensenator, weil Andi Grote ja gerade Chef der Innenministerkonferenz ist. Und für ihn gibt es drei Schwerpunktthemen. Das ist natürlich einmal das Thema Migration. Wir haben jetzt die Einigung auf europäischer Ebene gehabt für ein gemeinsames europäisches Asylsystem, heiß diskutiert. Und jetzt geht es auf der Innenministerkonferenz unter anderem darum, wie dieses System in Deutschland und in den einzelnen Bundesländern dann tatsächlich umgesetzt wird. Großes, wichtiges und umstrittenes Thema. Das zweite wichtige Thema ist das Thema Zivilschutz. Wir Hamburgerinnen und Hamburger kennen das ja von diesen großen Übungen, von diesen Red Storm Übungen. Die sind ja auf den ersten Blick Bundeswehrübungen. Aber eigentlich geht es da schon darum, wie Bundeswehr und zivile Stellen enger miteinander zusammenarbeiten. Und dieses große Thema zivil-militärische Verteidigung, darum geht es auch bei dieser Innenministerkonferenz. Da geht es zum Beispiel auch um die Frage, wer ist für was zuständig? Grundgedanke ist dahinter, Bundeswehr alleine kann ein Land nicht verteidigen. Das ist insofern aber spannend, weil es ein Zeitenwechsel ist. Früher war es so, Verteidigungspolitik und Innenpolitik waren an zwei verschiedenen Enden, weil es wurde immer gesagt, die Bundeswehr darf nicht im Inneren eingesetzt werden, weil man verhindern will, weil man nicht will, dass die Bundeswehr gegen eigene Leute, dass Soldaten gegen die eigene Bevölkerung vorgehen. Deswegen war das immer strikt getrennt, aber inzwischen kommen Sicherheitsexperten zu dem Schluss, man sollte besser Hand in Hand arbeiten. Aber auch das ist natürlich umstritten. Und dann gibt es noch ein drittes Thema aus Hamburger Sicht, das ist ziemlich wichtig, glaube ich. Es geht darum, wie noch besser gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen angekämpft werden kann. Da geht es speziell um eine Sache, diese Vergewaltigungsvideos, über die schon viel geredet worden ist. Da ist es bislang so, dass die Menschen, Männer, die sich diese Vergewaltigungsvideos angucken, sich nicht strafbar machen. Das darf man sich bislang angucken. Und da sagt Andi Grote, aus meiner Sicht völlig zu Recht, das muss sich ändern, dass schon das Angucken dieser Videos eine Straftat ist, dass einfach auch der Verfolgungsdruck steigt, dass man sich da nicht rausreden kann. Bislang sind die wirklich, diese Männer sind geschützt, die sich sowas angucken. Diese drei Themen also aus Hamburger Sicht.
Und du hast es ja angesprochen, es geht eben darum, dass die innere Sicherheit und auch die Verteidigung zusammenwachsen. Deshalb kommt ja wahrscheinlich auch der Bundesverteidigungsminister dazu.
Genau, oder? Das ist tatsächlich jetzt das erste Mal, dass der Bundesverteidigungsminister offiziell an dieser Konferenz teilnimmt. Und man will da auch etwas demonstrieren, dass es eben nicht im Abstrakten bleibt, sondern dass tatsächlich der Innenminister und der Verteidigungsminister des Bundes Bundes nebeneinander sitzen, dann am Freitag auf der Abschlusspressekonferenz. Das soll auch wirklich ein Zeichen nach außen sein. Wir nehmen diese zivil-militärische Zusammenarbeit zur Landesverteidigung ernst. Dahinter steckt natürlich immer die Sorge, dass Russland angreifen könnte, aber natürlich auch nicht nur militärisch, sondern auch die ganzen Cyberattacken, die es ja gibt.
Mhm. Was bedeutet denn eigentlich das Treffen für uns hier in Hamburg? Also was bekommen wir davon in unserem Alltag möglicherweise mit?
Also ich glaube, wenn du heute Dammtor ein- und aussteigen würdest, das Ganze findet ja im CCH statt. Ich glaube, da wird man gleich schon viel Polizei sehen, viel Blaulicht sehen rund um Dammtor und CCH. Aber ansonsten, es ist eben keine Red Storm Bravo oder Red Storm Übung, wo natürlich auch Panzer durch die Stadt fahren, sondern es ist tatsächlich nur auf das CCH beschränkt. Vielleicht gibt es in der Innenstadt ein paar mehr Polizeieinsätze. Vielleicht gibt es auch mal eine Demo, wo dann Polizei ist. Aber ich glaube, viel mitkriegen wird man davon nicht, außer man muss dahin, wie ich, und sich durchchecken lassen mit allen Geräten, weil man von dort berichtet.
Also müssen wir keine Einschränkungen erwarten.
Nein.
Dankeschön, Jörn. Und ich denke auch, Freitag sprechen wir dann sicherlich nochmal über die Ergebnisse des Treffens.
Genau.
War das eine politisch motivierte Tat oder eine Verzweiflungstat? Um diese Frage ging es am Hamburger Landgericht. Ein 74-jähriger Mann aus Lurup war wegen versuchten Mordes angeklagt. Er hatte bei der Zwangsräumung seines Hauses eine Waffe gezogen und auf Polizistinnen und Polizisten gerichtet. Heute ist der Mann dann zu 1 Jahr und 8 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Gerichtsreporterin Elke Spanner. Elke, eine Bewährungsstrafe, das klingt ja jetzt nicht nach einer Verurteilung wegen versuchten Mordes.
Nee, genau, das ist es auch nicht geworden. Er ist jetzt verurteilt worden wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und wegen Waffendelikten. Das Gericht ist nicht mehr von einem versuchten Mord ausgegangen. Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft gedacht, er wollte auf die Polizisten schießen, also Tötungsvorsatz. Und Mord sollte es deswegen sein, Mordversuch, weil er als Reichsbürger galt. Und man war davon ausgegangen, noch in der Anklage, dass er auf die Polizisten schießen wollte, weil er sie nicht als Vertreter der Staatsgewalt akzeptieren wollte und deswegen sozusagen politisch motiviert sie attackieren wollte. Und davon ging das Gericht nicht mehr aus. Es ist davon ausgegangen, es war eine Verzweiflungstat.
Okay, was war denn da im Vorfeld los?
Es war so, dass sein Haus zwangsversteigert worden war, weil sie Schulden angetürmt hatten. Das wusste er aber lange gar nicht, weil seine Frau sich wohl immer zu Hause um die ganzen Papiersachen gekümmert hatte. Die Frau war aber selber psychisch sehr angeschlagen, hat dann irgendwann die ganzen Rechnungen alle ignoriert und einfach irgendwo in die Ecke gelegt und ihm nicht gezeigt. Das heißt, er wusste gar nicht, wie dramatisch die Lage ist. Dann irgendwann wusste er das, wusste aber nicht, dass das Haus schon zwangsversteigert worden war. Das hat er erst 1,5 Stunden vorher erfahren. Und da soll er dann aus lauter Verzweiflung, weil er da erst realisiert hat, dass er aus dem Haus raus musste, soll er dann beschlossen haben, sich das Leben zu nehmen. Davon ist das Gericht jetzt überzeugt. Und zwar wollte er aber nach Überzeugung des Gerichts sich nicht selber umbringen, sondern er wollte sich von der Polizei erschießen lassen. Er wollte einen sogenannten Suicide by Cops begehen. Mhm. Sprich, laut dem Gericht hat er die Waffe auf die Polizisten gerichtet, damit sie ihn dann erschießen. Die haben auch wirklich geschossen, haben ihn auch getroffen 4-mal, aber glücklicherweise nicht tödlich verletzt, sondern so, dass er das Ganze überlebt hat.
Oh Mann, Wahnsinn. Stimmt das denn, dass der Mann ein sogenannter Reichsbürger ist? Das stand ja auch immer im Raum.
Ja, genau. Also man geht davon aus, dass er sich sehr intensiv mit der Reichsbürgerideologie beschäftigt hat. Man hat bei ihm auch entsprechende Unterlagen gefunden, als es dann die Durchsuchung gab seines Hauses. Aber das Gericht ist davon ausgegangen, das war jetzt nicht das Motiv für die Tat. Vor allem deswegen, weil er zwar sich viel mit der Ideologie beschäftigt hat, aber er war nicht im Austausch mit anderen darüber und er gehört auch nicht zu einer Reichsbürgergruppe. Also es wurde dann im Prozess auch Leute vom Staatsschutz vernommen als Sachverständige, die sagen sollten, ob er schon mal vorher irgendwie aufgefallen war als sogenannter Reichsbürger. Das war er nicht. Und das Gericht hat gesagt, er ist der Ideologie, steht er nah, ist sowieso ein Verschwörungstheoretiker, hat sich viel mit Verschwörungstheorien befasst. Aber nie organisiert, sondern einfach in seinem stillen Kämmerlein zu Hause. Und deswegen geht man davon aus, das hatte mit der Tat erstmal jetzt nichts zu tun.
Ah, okay. Dankeschön, Ecke.
Gerne.
In der hamburgischen Bürgerschaft, da ging es heute ziemlich ab. Dort hat nämlich die CDU die Aktuelle Stunde mit einem verbalen Angriff auf sämtliche Senatorinnen und Senatoren der Grünen begonnen. Sie hätten Versprechen gebrochen und ihre Bereiche nicht unter Kontrolle. Von dem öffentlichen Nahverkehr bis zur Justiz gehe alles schief, hieß es. Dazu dann noch die Großprojekte, die viel teurer werden als geplant. Meine Kollegin Jenny Witt ist für uns im Rathaus. Jenny, woher kommt denn diese scharfe Kritik und warum jetzt?
Für einen Wahlkampfauftakt ist es noch ein bisschen früh, aber aus grüner Sicht will die CDU hier auf jeden Fall möglichst sensationelle Schlagzeilen ergattern. Stimmt nicht, sagt die CDU. Hier geht's um die Leistungsbilanz der Grünen und die sei einfach desaströs. Das sagte Dennis Gladiator, gerade beim öffentlichen Nahverkehr.
Es gibt keine flächendeckenden ÖPNV- und On-Demand-Angebote, keine verlässlichen Takte und keine spürbare Entlastung für Pendlerinnen und Pendler. Und Herr Tjarks, bei der Hochbahn und beim HVV herrscht ein grünes Führungschaos. Das Führungspersonal wird entlassen oder es läuft ihnen weg und Nachfolger sind nicht in Sicht. Das ist wirklich schlechtes Regieren.
Ja, die Öffis waren ein ganz großes Thema, aber Dennis Gladiator kritisierte auch Justizsenatorin Anna Gallina und Wissenschaftssenatorin Mariam Blumenthal, weil die Hochschulen zu wenig Geld hätten, weil in der Justiz viele Verfahren viel zu lange auf Eis lägen. Und dann erwähnte er noch, dass auch die Stelle des Antisemitismusbeauftragten immer noch nicht besetzt sei, also ein richtiger Rundumschlag.
Okay, und wie haben die Grünen auf diese Kritik reagiert?
Ja, das war ganz interessant. Also auf den Senatsbänken, da sah man ganz verschiedene Gesichtsausdrücke. Katharina Fegebank sah sehr grimmig aus während dieser Debatte. Die Umweltsenatorin Mariam Blumenthal eher nachdenklich und Agnes Tjarks, der Verkehrssenator, der versuchte die Kritik hier und da wegzulachen. Nebenan der erste Bürgermeister Peter Tschentscher, der ließ diese Debatte so ein bisschen abperlen. Aber dann ging Verkehrssenator Tjarks zum Rednerpult und sagte, das sei Pöbelei, Politik sei einfach herausfordernd und gerade beim Verkehr stünden große Aufgaben an. Dafür brauche man eben Ausdauer und Mühe und auch Geld statt Pöbelei. Und wenn Unternehmen wie die Hochbahn Schulden machen, dann hätte das auch Gründe, weil man eben in neue Züge investieren müsse, zum Beispiel, die so einiges kosten.
Und jetzt sagen Sie, die Hochbahn hat Schulden. Ja, hat sie. Sie hat zum Beispiel 250 Millionen Euro angezahlt für den DT6. Damit Hamburg eine neue U-Bahn-Linie, die Sie übrigens unterstützen, sagen Sie zumindest, haben kann, weil dafür braucht man nämlich Fahrzeuge, um auf ihnen zu fahren. Sie macht übrigens auch Schulden, weil sie gerade 12 Brücken auf der U3 gleichzeitig saniert.
Ja, und außerdem seien die meisten HVV-Kunden sehr zufrieden. Das hätten Umfragen wieder und wieder gezeigt.
Wie ist das denn bei den anderen Parteien? Was halten die denn von dieser Debatte?
Die haben tüchtig mitgemischt. Also eigentlich könnte man sagen, dass links und rechts wirklich die Grünen heute so ein bisschen in die Zange genommen haben. AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann, der hatte von utopischen Plänen beim HVV gesprochen, führte an, dass oft wieder diese Schilder zu sehen sind. Zug fällt aus. Dieser Schriftzug, der prangere mittlerweile über diversen Lieblingsprojekten des, Zitat, ideologisch verblindeten linken Verkehrssenators Tjarks. Das führte zu großem Gelächter bei den Linken, aber die haben dann eben auch in die Bresche geschlagen und sagten, dass die Grünen quasi ihre Prinzipien aufgegeben hätten, weil sie sich gegen den Zukunftsentscheid zum Beispiel gestellt hätten als Fraktion. Und die Grünen wurden sogar von den Linken als Bettvorleger für die SPD betitelt. Also sehr, sehr harsche Worte. Dann kam SPD-Fraktionschef Dirk Kienschaft, der ging dann in den Schulterschluss mit den Grünen, verteidigte sie und sagte, man hätte schon sehr, sehr viel erreicht und man müsse doch eigentlich zusammenarbeiten unter den Parteien, um Sachen voranzubringen in Hamburg. Also es war eine ganz schön heftige, sehr lebendige Debatte heute.
Dankeschön, Jenny, für die Infos.
Sehr gern.
Das war's auch schon wieder für heute. Ich will mich jetzt unbedingt noch in die Sonne setzen und das schöne Wetter genießen. Habt ihr auch einen tollen Abend und ja, hoffentlich hören wir uns morgen wieder. Bis dann.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.